Ein wunderschönen, achso, ich muss das Ding noch anmachen, ne? Oder? Ist schon an. Ich habe es noch nicht angemacht, obwohl du mir das gesagt hast. Aber du wusstest, was für ein Technikfreak ich bin, nicht? Ja, schön, mal wieder bei Freunden zu sein. Ich habe mich gefreut, hierher zu kommen heute Morgen. Mich gefreut, dass Willi nicht da ist, aber nun ist er da. Ich freue mich auch, dass du, Willi, mit deiner Frau da bist. Ja, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr euch in den Ferien erholt habt. Ferienzeit ist ja auch Erholungszeit, so für, auch für Geist, Seele und Leib. Es gibt so Dinge, ich weiß nicht, wenn ihr das so erlebt, das sind so Dinge, die kann man nicht machen, die werden einfach geschenkt. Meine Tochter, die sich zurzeit in Neuseeland befindet, hatte als Kleinkind schon, da war sie noch in der Schule, mal den Wunsch, mit Delfinen zu schwimmen. In freier Wildbahn, also nicht in irgendeinem Bassin, sondern in freier Wildbahn. Heute Morgen kriegte ich eine E-Mail und mit Bildern bei WhatsApp. Und da schickte sie mir Fotos, wie sie mit insgesamt circa 25 Delfinen in freier Wildbahn schwimmt. Und sie sagte zu mir: Papa, da ist mir ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen. Sie wollte das immer als Kind schon mal haben. Und dann schwamm sie sozusagen mit diesen Delfinen da rum und die kommen ganz nah ran, das hat sie gezeigt, und machen ganz viele Faxen. Die sind wahnsinnig verspielt, hüpfen rum und sie war total happy und schickte mir alle Fotos. Und Herzenswünsche gehen manchmal in Erfüllung. Normalerweise ist das so ein Traum, das wünscht man sich, aber erfüllt sich das? Doch manchmal gibt Gott auch bei solchen simplen Dingen, obwohl das gar nicht so simpel war, solche Geschenke. Ich war ja kürzlich in Spanien, ich habe mich auch sehr gut erholt und manchmal schenkt auch Gott so Dinge, die man ja gar nicht vermutet. Ich hatte da mit einigen Leuten Volleyball gespielt, also ich war auch sportlich aktiv. Volleyball ist ein christlicher Sport. Alle Christen spielen Volleyball, so habe ich es jedenfalls gelernt. Und dann schoss ein Ball mir entgegen, der hat mich aber nicht richtig getroffen, sondern der ist da in so einen Baum gegangen. Das war so eine Art Hibiskusbaum. Und als dieser Ball da so reingeschossen ist, dann fielen alle Blüten auf mich nieder, so nach dem Motto: Für dich soll's rote Rosen regnen. Es waren zwar keine rote Rosen, aber Hibiskus. Und ich habe mich so gefreut. Also das Ganze, die ganze Schöpfung sozusagen, alles, was wir hier so sehen, das ist in Spanien schon viel weiter, brach da auf und alles rieselte auf mich herab. Und ich fühlte mich gut. Gott hat es für mich Blüten regnen lassen. Das sind so simple Dinge, aber ich habe mich irgendwie daran erfreut. Das ist nichts Besonderes. Also wir sagen, naja, gut, die waren jetzt verblüht oder was weiß ich und fallen alle ab. Aber ich fand es irgendwie schön, plötzlich berieselt zu werden. Wenn ihr so die letzten Tage so durch die Natur gegangen seid, merkt ihr ja alles, es bricht wieder neu auf. Die Schöpfung bricht auf. Für mich ist das immer ein Phänomen, wenn nach dem langen Herbst, dem langen Winter, plötzlich Gottes Kraft es möglich macht, Gottes Schöpfung es möglich macht, dass Dinge plötzlich wieder anfangen zu erblühen. Hat auch mit Auferstehung zu tun. Die Natur, die Schöpfung Gottes steht wieder neu auf, sozusagen, bringt sich in Blüte, bringt sich in Kraft. Alles wird wieder ganz verändert sich und verändert sich so schön, dass wir uns letztendlich daran erfreuen können, auch an diese natürlichen Ereignisse. Ich möchte euch heute Morgen so ein bisschen mit hineinnehmen in das Thema, was heißt eigentlich Auferstehung? Das ist ja so ein Thema, wo wir uns manchmal sehr, sehr schwer tun. Da haben die Jünger ein bisschen Geschichte geschrieben mit Jesus. Sie haben mit Jesus sehr viel erlebt. Sie sind ihm nachgefolgt und nicht nur die Jünger, sondern viele auch darüber hinaus. Haben vieles mit Jesus erlebt, die Wunder, die er getan hat, Blinde, die sehend wurden, Lahme, die gehend wurden, Tote, die auferstanden sind. Und dann kommt das Kreuz, was ja an keinem von uns vorbeigeht, von dem Kreuz, von dem er immer so gesprochen hat, dass er das auf sich nehmen wird, dass das Kreuz sein muss. Das gehört sozusagen zum Erlösungswerk Gottes dazu. Und oftmals war es so, dass diese Rede, die er gesprochen hat, dass sie ihn nicht verstanden haben. Muss das sein? Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der seinen Sohn Jesus Christus zur Erlösung auf diese Erde gebracht hat, warum muss das Kreuz sein? Ich muss euch sagen, ich habe das bis zum heutigen Tag nicht so richtig verstanden. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du mit Leuten mal so ins Gespräch kommst über Auferstehung, dann ist das für mich, ist das so ein ziemlich sperriges Thema. Da wird in der Bibel auch nicht sehr viel drüber gesagt. Da gibt es die Frauen, die mit Jesus gesprochen haben nach seiner Auferstehung. Und als sie zu den Jüngern kamen, um ihnen das zu berichten, die sich verbarrikadiert haben, verschlossen haben, eingeschlossen haben aus Angst, auch sie werden irgendwie vorgeführt, hingerichtet. Da kommen diese Frauen zu den Jüngern und sagen, wir haben ihn Jesus gesehen, wir haben ihn sozusagen erfahren, er ist auferstanden. Und einige sagen, ja, ja. Frauen sind ja sowieso immer ein bisschen emotional veranlagt, nicht? Und ihr habt das nicht so ganz richtig verkraftet. Irgendwie lasst man stecken. Nein, mit diesem Jesus ist vorbei. Die Geschichte ist gelaufen. Wir können es einfach nicht glauben. Ihr Lieben, dieser Abschnitt in der Bibel, den wir im Johannesevangelium lesen können, im Johannes 20, der ist für mich auf einer Seite eine Wahnsinnsherausforderung, aber auf der anderen Seite auch wieder wahnsinnig menschlich. Weil wir sind so. Das, was wir nicht sehen, was wir nicht greifen können, was wir nicht begutachten können, das ist für uns nicht Existenz. Und deswegen ist es manchmal so schwierig für uns, über Auferstehung zu reden. Ich weiß nicht, ob ihr in den letzten Tagen mal über Auferstehung gesprochen habt. Aber man tut sich da sehr, sehr schwer. Und trotzdem letztendlich ist es geschehen. Trotzdem ist es geschehen, das Wunder, was wir alle sozusagen nicht erfassen können. Und Jesus sieht die Not dieser Jünger, die sich da verschlossen haben, verbarrikadiert haben, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich abgeschlossen haben, gesagt haben, das war's wohl mit diesem Jesus. Die Heilsgeschichte hat sich nicht erfüllt. Er ist scheinbar doch nicht der Messias, der Retter, sondern er ist gescheitert am Kreuz. Diese Jünger machen die Erfahrung, dass plötzlich Jesus erscheint, natürlich in einer ganz anderen Dimension, aber er erscheint ihnen. Das macht mir diesen Jesus wieder so nahe. Er kommt in den Kreis dieser Jünger, die sich eingeschlossen haben, und ruft Shalom. Friede sei mit euch. Mit anderen Worten, ich weiß, wie es in eurem Herz jetzt aussieht. Ich weiß, was ihr denkt, ich weiß, was ihr fühlt, ich weiß auch, was ihr durchmacht. Ich weiß auch, wo ihr euch zurzeit befindet, was für eine Sicht der Dinge ihr habt, das weiß ich alles. Ihr seid durcheinander. Ihr seid völlig durch den Wind. Ihr habt euch eingeschlossen, ihr habt sozusagen mit dem Thema Jesus abgeschlossen. Und steht hier und stellt euch die große Frage, war's das? War's das? Kennt ihr diese Situation auch, wo ihr sagt, war's das? Wenn man zu diesem Ergebnis kommt, war's das, dann sagt man, das ist ein Abschluss. Da kommt nichts mehr. Das Ding ist gelaufen. Oder anders ausgedrückt, der Drops ist gelutscht. Und vielleicht war in dieser Situation, in der sich die Jünger befanden haben, die haben auch vielleicht gedacht, der Drops ist gelutscht, das war's. Und über sie kam eine große Angst. Und das kennen wir alle, Angst zu haben, das ist was, was ein ganz ungutes Gefühl in einem auslöst, wenn man Angst hat. Deswegen haben sie sich auch verbarrikadiert, deswegen haben sie sich verschlossen, sie haben sich eingeschlossen. Sie wollten auch nicht mehr reden. Manchmal führt auch Angst dazu, dass man über die Dinge auch nicht mehr reden möchte. Wenn da plötzlich Dinge da sind, die uns Mühe machen, wo wir uns schwer tun, diese Dinge zu bewältigen, dann ziehen wir uns oft zurück. Dann haben wir auch oft keine Lust, darüber zu reden, weil wir uns überfordert fühlen. Und die Jünger, als sie sich da eingeschlossen haben, die waren überfordert. Und das ist für mich eine ganz typisch menschliche Reaktion, die jeder von uns irgendwie schon mal auf irgendeine Art und Weise durchlebt hat, diese Angst. Wenn man Angst hat, verkriecht man sich. Wenn man Angst hat, dann bleibt man unter sich. Dann will man sich auch nicht weiter äußern und denkt, was kommt jetzt, was soll da noch kommen? Und wenn man sich so in so einer Phase befindet, dann hat man auch keine Sicht mehr so nach außen. Kennt ihr das? Sondern ist man in sich verschlossen, man hat keine Sicht von außen. Deswegen ist Jesus von außen zu diesen Jüngern gekommen. Er hat etwas wahrgemacht, was menschlich gesehen nicht möglich ist. Er geht quasi durch eine Wand und erscheint diesen Jüngern. Das ist ein Wunder. Das ist diese andere Dimension. Und er redet von dem Auftrag, den sie haben. Er redet von denen, dass er noch was vorhat, dass das Kreuz nicht das Ende ist, sondern dass es jetzt erst richtig losgeht mit der Mission. Und er bindet sie in diese Mission mit ein. Die Leute, die das so kärglich versagt haben, die doch plötzlich zum Teil mit ihm gar nichts mehr zu tun haben wollen, die bindet er wieder ein in die Mission. Das Interessante ist, dass Jesus es sich leisten kann, Leute, Versager oder diejenigen, die nichts aufzuweisen hat, dass er die sozusagen in seine Jüngerschaft ruft, beziehungsweise in seine Mission. Und wenn wir uns mal die Jünger betrachten, was das für Typen waren, dann müssen wir ganz deutlich sagen, mit denen war nicht viel Start zu machen. Der hätte sich ein besseres Team aufbauen können. Mit denen war nicht groß Land zu gewinnen. Doch, aber diese Truppe hat er sich ausgesucht. Diese Truppe hat er berufen, um sozusagen seine Botschaft, das Evangelium, anderen Menschen deutlich zu machen. Und deswegen sagt er erstmal, kommt erstmal zur Ruhe. Friede sei mit euch. Ich habe alles im Griff. Ich habe alles im Griff. Was heißt das für mich ganz praktisch? Du und ich, wir können manchmal ganz tiefe geistliche gute Erfahrungen machen. Und manchmal hat man den Eindruck, dass Gott einem ganz, ganz nahe ist. Kennt ihr das? Wo man denkt, mein lieber Scholli, jetzt habe ich's. Jetzt geht's richtig los. Kennt ihr das? Dann ist man voller Emotionen, voller Tatendrang und möchte sozusagen die ganze Welt bekehren. Kennt ihr das? Ich hatte das auch jetzt im Urlaub. Im Urlaub gibt es immer so eine, gibt es draußen so einen Pool. Ich war in Spanien, auf Gran Canaria, eine sehr schöne Insel übrigens. Da war so ein Pool und da saßen morgens schon Leute um 10 Uhr an der Poolbar. Die haben nichts viel von der Gegend gesehen. Nur den Barkeeper, wie er seine Cocktails mischt. Und da waren interessante Typen, die hatten sich auch nicht viel zu sagen. Also es war hoch und spannend für mich, wenn ich da immer an dieser Poolbar längs gegangen bin, dann saßen immer dieselben. Die haben viel vom Land nicht gesehen, die haben noch nicht mehr am Pool gebadet. Die haben am Pool gesessen. Und dann habe ich da mal Platz genommen und habe da gestanden, habe da gesessen, habe meine Cola getrunken. Und das war hochinteressant und die Leute kamen gar nicht so richtig miteinander ins Gespräch. Vielleicht wollten die auch nicht, aber ich bin ja immer so ein emotionaler Typ, nicht? Und habe mich gleich ins Gespräch gebracht. Kam schon ins Gespräch dadurch, dass ich morgens noch kein Bier getrunken habe. Das hat schon Gesprächsstoff gegeben. Und dann fragte mich plötzlich einer, der wollte wissen, wo kommen Sie denn her? Ich sage, aus Deutschland. Ah ja, was machen Sie denn zurzeit? Ich sage, gar nichts. Wie gar nichts? Ich sage, macht Urlaub. Und ja, was machen Sie denn, wenn Sie keinen Urlaub haben? Ja, sage ich, dann hänge ich in so einem Schloss rum. Was, ein Schloss? Ja, ich sage, ich habe ein eigenes Schloss. Nein! Ich sage, ja, nur nebenbei so erzählt nicht und so, ja. Und dann hat er gleich gegoogelt, ne? Und bei mir gibt es da auf unserer Homepage gibt's so ein Konterfei, ne? So, da kann man mein Gesicht sehen, er hat es auch nur erkannt. Und dann kamen wir ins Gespräch, da sagt er, dann sind Sie Pastor. Ich sage, nein, bin ich nicht. Sind Sie Bischof? Nee, sage ich, viel Höheres. Na, Papst können Sie ja wohl nicht sein. Nee, sage ich, ich bin Botschafter an Christi Stadt. Botschafter vom Vatikan? Nee, sage ich. Ich bin freiberuflich tätig. Ja, und dann kamen wir auf Kirche zu sprechen und dann kamen wir auf Ostern zu sprechen. Ich war gerade Ostern da. Und da wurde so deutlich, dass viele mit dieser Auferstehung nichts anfangen können, weil das so eine ganz andere Dimension ist. Aber wir kamen ins Gespräch und ich sage, ja, ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Sonst wäre mir das hier Gran Canaria ein bisschen zu wenig, einmal im Jahr Urlaub zu machen. Wäre ein bisschen wenig. Und wir kamen über Auferstehung ins Gespräch. Und ich merkte, dass Gott mir so ein bisschen die Angst genommen hat und ich konnte frei reden und er fand das auch sehr interessiert und wir haben uns dann immer zum Essen getroffen. Und das war sehr nett und dann haben wir Adressen ausgetauscht und im September kommt das Ehepaar mich besuchen. Mal gucken, was wird. Ich habe sie eingeladen ins Schloss. Die waren noch nie im Schloss. Das wird spannend. Ja. Und dann mache ich mir den Gottesdienst und dann geht das los. Ja, gut. Wo war ich stehen geblieben? Ich war stehen geblieben, wenn eine andere Dimension sozusagen eintritt, dann müssen andere Dinge letztendlich ein bisschen schweigen. Jesus ermutigt die Jünger sozusagen, deutlich zu machen, dass es weitergeht. Vielleicht ist das, dass wir lernen müssen, mehr über Auferstehung, mehr über das Auferstehungslieben deutlich zu machen, weil er gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus gibt dir und mir einen Auftrag, etwas von dem deutlich zu machen, was ihm wichtig ist, was ihm wichtig ist. Und da kommt es manchmal nicht auf unsere Emotionen an, da kommt es auch manchmal nicht darauf an, wie ich mich fühle, sondern da kommt es einfach darauf an, dass ich bereit bin, für ihn zu wirken, damit er sein Auferstehungsleben deutlich macht, anderen Menschen. Und da ist es wichtig, dass wir da den richtigen Zeitpunkt abpassen, Entschuldigung. Das ist nicht eine Sache des Gefühls, sondern das ist manchmal eine Sache, dass wir einfach Dinge ganz normal angehen werden und trotzdem sagt dann Jesus, dass er bei uns ist. Wir wünschen uns immer manchmal diese tiefe Nähe, aber wir haben auch manchmal das Gefühl, dass wir diese Nähe nicht haben. Warum? Weil Gott einer ist, der manchmal ganz nah bei uns ist. Warum? Weil wir es brauchen, aber manchmal auch gar nicht so nah ist, sondern auf Distanz ist. Und trotzdem ist er da. Und trotzdem sagt er, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das ist manchmal ganz nah, und das ist manchmal ganz weit. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, dass ja einer hier von den Jüngern nicht bei dem Geschehen dabei war, als Jesus bei ihnen war. Das war der Thomas. Und in jedem von uns steckt ja auch dieser Thomas. Und wir alle, wenn wir von Dingen hören, von geistlichen Erfahrungen, die anderen gemacht haben, dann ist das ja nichts, was wir live erleben, sondern hören wir das immer nur vom Hören sagen, was der andere oder die oder derjenige so geistlich erlebt hat. Das ist ja nie, da können wir uns dran erfreuen und können sagen, ja, das ist ja toll, das ist ja schön. Aber es ist ja nicht das, was wir selbst erlebt haben. Kennt ihr das, dass ihr dann manchmal auch so ein bisschen neidisch werdet? Dass man denkt, Mann, was der oder was die erlebt hat, das würde ich auch mal so gerne erleben. Diese Nähe, diese Präsenz Gottes möchte ich auch mal so live erleben, aber ich habe immer den Eindruck, ich erlebe immer nur Leid. Nicht das Original. Das ist manchmal ziemlich frustrierend. Und genauer gesagt, hält man das auch nicht lange durch, wenn man immer nur die Erfahrung von anderen hört, aber selbst keine geistliche Erfahrung macht. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Da hält der Glaube nicht durch, da werden die irgendwann auf der Strecke bleiben. Und diesem Thomas geht es genauso. Der kommt in den Jüngerkreis, die erzählen ihm, dass Jesus da war. Die erzählen ihm von der Beauftragung, die er ihnen gegeben hat. Und es soll jetzt losgehen, sie wollen Thomas mit einbinden. Und er sagte, nee. Nee, ich kann es nicht glauben. Ich kann es einfach nicht glauben. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Nee. Das macht mir auf einer Seite, ihr Lieben, diesen Thomas so sympathisch. Du musst nicht zu allen Dingen Ja sagen können. Es ist immer ganz wichtig, dass du ehrlich bist. Dass du die Dinge zum Ausdruck bringst, die dich bewegen. Und Thomas konnte das nur zum Ausdruck bringen und ihm sagen, nee, das glaube ich nicht. Das kann ich nicht und ich will es auch nicht. Das ist eure Erfahrung, die ihr gemacht habt, aber nicht meine. Ich war nicht dabei, tut mir leid. Und er bringt das zum Ausdruck. Das macht mir Thomas so sympathisch, weil ich auch so ein Typ bin, der manchmal sagt, nee, ohne mich. Das könnt ihr ohne mich machen. Das gehe ich nicht mit. Da bleibe ich im Hintergrund. Das gucke ich mir erstmal von Weitem an. Kennt ihr das auch? Dass man in meine Situation kommt, dass man sagt, das gucke ich mir erstmal von hinten an. Da gehe ich noch nicht mit. Das sind echte Typen. Jesus möchte, dass du echt bist. In deinen Gefühlen, in deinen Gedanken, in deinen Emotionen möchte, dass du echt bist. Und dann kommt dieses Wunder, dass Jesus diesem Thomas nochmal begegnet und sagt, der braucht das gerade. Der braucht das gerade. Jesus sagt nicht, Mensch, oder jetzt überzeugt mal den Thomas, ich kann jetzt nicht so lange warten, ich habe noch einen anderen Termin. Nein, dann kommt diese Erscheinung nochmal von Jesus und erscheint ganz persönlich diesem Thomas. Da kommt Jesus wieder ganz plötzlich nah zu diesem Thomas. Warum? Weil er es gerade braucht. Weil er es gerade braucht. Jesus kennt deine und meine Gedanken. Er kennt das. Und vielleicht wünschst du dir manchmal hier und da diese Nähe und dann sagst du dann, das ist noch nicht, er ist nicht da, er ist nicht so nah. Dann kann es sein, dass du es gerade vielleicht nicht brauchst, obwohl du meinst, es brauchst es. Aber wenn es ums Eingemachte geht, dann ist Jesus da. Und das wird bei dieser Geschichte bei Thomas so deutlich. Er kommt Jesus nah und greift sozusagen in seine Hände, drückt seinen Daumen, seine Finger in diese Händemale. Und dann kommt dieser wahnsinnige Satz, Jesus, Herr und mein Gott, und dann bleibt ihm sozusagen die Sprache weg. Dann ist es da. Jesus zum Anfassen. Das geschieht manchmal. Das geschieht. Und wenn du und ich, wenn wir das brauchen, dann wird er es zu seiner Zeit schenken. Nicht zu unserer Zeit, sondern zu seiner Zeit. Du und ich, wir können über Jesus nicht verfügen. Und Menschen, die, wo man sagen, so die Distanz haben, die sagen, ja, ich möchte immer gern glauben. Das hört mich ja auch immer von vielen Leuten, dass sie sagen, ich möchte ja gerne glauben, aber weil dieses oder jenes geschieht, kann ich nicht glauben. Kennt ihr es auch? Es gibt immer Argumente, sich gegen den Glauben zu entscheiden, weil das eine oder andere nicht geschieht. Es passiert immer. Und das Ergebnis ist ja bei den Jüngern, dass, obwohl sie sehr viel erlebt haben, letztendlich fehlte ihnen hinter dieser verschlossenen Tür, hinter die sie sich verrammelt und verriegelt haben, auch dieser Glaube plötzlich. Der war plötzlich weg. Da konnte man nicht mehr davon leben, von den Erinnerungen. Das ist so. Jesus ist immer sozusagen, ja, immer manchmal weit weg, aber auch manchmal ganz nah. Das ist die harte Realität, die es uns manchmal unbeschreiblich schwer macht, an ihn zu glauben. Zum Glauben gehört die Nähe genauso wie die Distanz Gottes. Das gehört zum Leben dazu. Er kommt uns nahe, beauftragt uns, an seiner Bewegung in der Liebe teilzunehmen und ist doch für uns nicht einfach so wahrnehmbar. Das ist so. Das ist ein Spannungsfeld, in dem du leben musst, in dem wir alle leben müssen. Aber eines Tages wird sich das realisieren, wenn er wiederkommen wird. Werden wir bald feiern Pfingsten. Ich freue mich schon drauf. Und das hat er uns zugesagt. Und deshalb sollen wir uns in seinen Auftrag mit hineinleben lassen. Es gibt so einen schönen Satz, der heißt, ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Heute sehen wir die Sonne, ne? Sie scheint. Sie scheint auch, wenn die Wolken, wenn der Himmel Wolken verhangen ist, scheint sie auch. Obwohl wir sie nicht wahrnehmen. Sie scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht spüre. Das ist manchmal so. Dass wir Menschen lieben und dass wir manchmal den Eindruck haben, ich spüre das gar nicht so. Ich kriege das gar nicht so hin. Und trotzdem ist die Liebe da. Und ich glaube an Gott, auch wenn ich ihn nicht sehe. Es kann schwer sein zu glauben, aber dieses schlichte Glaubensbekenntnis klingt ehrlich und klingt auch tröstlich. Es ist ehrlich und tröstlich. Weil Gott genau weiß, was du brauchst, ob die Distanz manchmal nötig ist, uns um auf Dinge aufmerksam zu machen, oder ob es wichtig ist, dass wir mal ganz, ganz nahe Jesus sozusagen erfahren. Die Auferstehung Jesu ist immer ein Sonnenaufgang. Und trotzdem müssen wir weiter damit leben, dass die Sonne an manchen Tagen, wie gesagt, nicht scheint. Die Auferstehung ist die Vollendung der Liebesgeschichte zwischen Gott und den Menschen. Und deshalb ist es gerade ein legitimer Wunsch, mehr von dieser Liebe spüren zu können. Die Auferstehung ist die Vollendung unseres Glaubens, deines und meines Glaubens. Und Glauben heißt Vertrauen, Vertrauen darauf, dass Gott mich sieht, auch wenn ich ihn nicht sehe. Im Glauben, und dazu möchte ich dich einladen, im Glauben an Jesus Christus sind wir ein Teil der Bewegung Gottes zu den Menschen. Und das Ziel dieser Bewegung liegt wieder in Gott selbst. Jesus ist in seinem Leben, seinem Sterben und in seiner Auferstehung letztendlich vorangegangen. Vorangegangen. Und wir können ihm deswegen nachfolgen, in der Hoffnung, dass es weitergeht. Dass du und ich, dass wir dem Ziel entgegengehen, was er dir und mir verheißen hat. Das wünsche ich dir. Und ich wünsche dir auch, dass wir mehr lernen, von der Auferstehung Jesu zu reden. Weil das ist das, was unserem Leben letztendlich Perspektive verleiht. Natürlich kann Ostern nicht bestehen ohne Karfreitag. Das gehört unwillkürlich zusammen. Ich weiß, dass manche Gedanken schon gehegt werden, in manchen Kirchen das Kreuz sozusagen auszusparen, weil man sagt, man kann den Leuten das Leid, das Kreuz nicht mehr zumuten. Die Gedankenspiele werden schon in manchen Gemeinden gemacht. Aber wenn das geschieht, dann hat Ostern keinen Sinn für uns, weil das gehört zusammen. Manchmal müssen wir Dinge erleiden, durchleiden. Aber in diesen Leiden können wir manchmal auch große Erfahrungen machen. Bei den Jüngern ist es so, dass sie nicht weiter gelitten haben, sondern sie haben die Türen wieder geöffnet, sind rausgegangen, haben die Botschaft verkündigt und sie hat bis zum heutigen Tag noch Bestand und wird auch weiterhin Bestand haben, bis in alle Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.